Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Blue Moon Systems. Mir doch egal, was ihr macht, ich fliege zum Mond.
Niemand hat die Absicht, eine
Marked Inside Express.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Express-Podcasts von Marked Inside. Heute begrüße ich einen der einflussreichsten Marktteilnehmer. Seine AG gehört zu den 5 größten Unternehmen und besticht durch gewagte, aber erfolgreiche Strategien. Nicht nur als CEO begeistert er mit hohem Engagement, auch als Betreiber von mehreren der bedeutendsten User-Projekte versorgt er den interessierten Marktbeobachter mit regelmäßigen Informationen. Herzlich willkommen an meinen geschätzten Index-Kolleg, den CEO der Martin Grang SE. Hallo Renat.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bitte, bitte. Renat, ich würde dich als erstes gerne über dein neuestes Projekt ausfragen, der Ratingagentur IAA. Was genau hat es damit auf sich?
Also der Grund zur Gründung der IAA war im Endeffekt die mehr oder weniger Alleinstellung von Opera. Und da wir der Meinung sind, dass nur ein Beispiel immer nicht gut ist, haben dann ein paar Leute entschieden, dass wir eine eigene Ratingagentur gründen sollten. Und nachdem wir dann etwas extrem schnell starten durften, hat sich jetzt mittlerweile zu einem Projekt entwickelt, was eigentlich am Markt soweit angekommen ist und im Endeffekt als zweite Meinung zu Opera dargestellt gehört.
Du sagst jetzt, ihr seid extrem schnell gestartet. Was meinst du damit?
Also eigentlich waren wir gerade noch in den Findungsphasen, als ein Insider geleakt hat, was es hinter IAA sich verbergen wird. Und bevor da irgendwelche Spekulanten drauf aufspringen, sind wir dann halt gestartet, ungefähr 2 Monate vor dem eigentlichen Termin.
Mhm. Du hast ja schon angesprochen, das gibt ja noch unser anderes OPEC-Projekt, das Opera. Opera und IAA unterscheiden sich ja schon deutlich. Also was war denn da der Anspruch bei der Konstruktion des IAA-Rating-Systems?
Also der Grundanspruch ist einfach, dass man nicht nur auf technische Daten geht, was ja bei Opera im Vordergrund steht, sondern dass man auch einen subjektiven Part einbringt, der als Ziel ganz einfach hat, dass man eine AG nicht nur nach ihren groben Zahlen, sondern auch nach einem gewissen Umfang nach ihrer Strategie beurteilen kann. Und das ist der Kerngedanke, der hinter IAA steht, dass nicht nur die technischen Daten wichtig sind, sondern auch die subjektiven Daten mit eingebunden werden.
Also diese IAA-Ratings, die sind ja immer so zweigeteilt. Das hier oben ist mehr so, wo die AG wirklich bewertet wird und unten drunter ist mehr so ein Teil, wo es darum geht, wie die Strategie wirklich dann umgesetzt wird und auch dann konkrete Anweisungen gegeben werden, was man dann besser machen kann. Wolltet ihr da einen anderen Fokus setzen, dass ihr so auf diese Handlungsempfehlungen hinarbeitet?
Genau, das war einer der Kernpunkte, die wir uns vorgenommen haben.
Das Ganze erinnert mich so ein bisschen, wie früher auch so die Ratingagentur EMF war, die inzwischen ja ein bisschen brach zu liegen scheint. Siehst du jetzt IAA als dessen Nachfolger oder habt ihr euch nur Anleihen beim EMF genommen und das Ganze soll einfach parallel laufen?
Ja, also es ist definitiv kein Nachfolger. Es ist direkt von Anfang an angesiedelt gewesen zwischen Opera und EMF.
Wenn du jetzt sagst dazwischen, wo sind da die Unterschiede zum EMF?
Also die Unterschiede zu EMF sind, dass bei den Ratings dieser Agentur keine technischen Daten in Größenordnungen irgendwie mit eingebracht wurden. Die EMF-Ratings haben eine feste Struktur, wonach das Ganze sortiert wird. Die Unterschiede zum EMF sind ganz grob gesagt, dass die technische Bewertung beim EMF überhaupt nicht berücksichtigt wurde, sondern rein subjektive Werte genommen wurden und daran eine AG dargestellt bzw. bewertet wurde. Und in unseren Augen ist das nicht so, wie es sein sollte, weil einfach das zu einseitig ist und praktisch aus diesem Punkt, aus diesen Vorurteilen, dass zum Beispiel auch eine Empfehlung gegeben wurde und der Tatsache, dass die technischen Daten mit eingebracht werden sollten, die von Opera ja schon perfekt dargestellt werden, haben wir praktisch diese Ratingagentur geformt, die dann halt eine Symbiose aus diesen beiden Systemen bringt.
Also beim EMF war das so, dass es da auch einen gewissen Katalog gab mit, also ich kenne das ja nur als Außenstehende, aber soweit ich weiß, gab es da irgendwie so eine Liste, wenn das und das der Fall ist, dann wird das und das empfohlen. Habt ihr sowas auch für die IAA?
Nein.
Also das lasst ihr komplett weg?
Genau. Also wir haben zwar eine Grundlage, nach welchen die entsprechenden Punkte grob zu bewerten sind, aber wir haben keine klare Vorgabe, dass man sagt, okay, wenn das und das gegeben ist, dann passiert das und das. Das ist okay. Nicht vorhanden.
Also das auch unten für diese Empfehlungen, die sind auch jedes Mal, wenn jemand ratet, macht er das frei Schnauze.
Also am besten sollte es schon zu dem entsprechenden AG passen.
Das ist klar, aber es liegt in seinem Ermessen.
Genau, das auf jeden Fall.
Also nicht so zum Beispiel, wenn die AG 12% Anleihen hat, dann Anleihen erhöhen oder sowas.
Nein.
Okay. Du warst doch aber auch Mitglied beim EMF, glaube ich, oder? Zuletzt.
Ich bin noch Mitglied beim EMF, ja.
Ich habe gesehen, also es gab ja vor ein paar, ich glaube inzwischen sind es auch schon wieder Monate, aber gab es noch mal EMF-Ratings, nachdem das lange Zeit stillgelegen hat. Ist das denn noch, weißt du da, ob das noch irgendwie am Laufen ist oder ob da noch was kommen soll?
Also nach meinem Wissensstand ist EMF-Ratings nach wie vor aktiv.
Okay.
Ich kann allerdings keine klaren Aussagen machen, wie lange es dauert, bis irgendwelche Ratings veröffentlicht werden, aufgrund der Tatsache, dass beim EMF aufgrund dieser sehr subjektiven Bewertungsweise gibt es eine Vorschrift, wie viele Kontrollen über die entsprechenden Ratings gelaufen sein müssen, damit sie veröffentlicht werden dürfen.
Mhm.
Und aufgrund dieser Tatsache kann ich jetzt nicht sagen, wann da Ratings veröffentlicht werden. Wir bei IAA wiederum geben als klipp und klares Ziel maximal 7 bis 14 Tage vor. Jetzt aktuell ist es so, dass wir eine sehr lange Warteliste haben, wodurch wir es nicht ganz einhalten können, aber das ist das Ziel, was wir auf jeden Fall haben. Das heißt, dass jeder, der anfragt, maximal 14 Tage auf sein Rating wartet. Zur ursprünglichen Frage, wie lange es bei EMF dauern wird, bis neue kommen, kann ich jetzt gerade keinen genauen Zeitpunkt geben.
Wirst du nochmal da was schreiben? Oder ist das dann mit der IAA-Geschichte, dass du da noch was beim EMF machst?
Also ich bin nach wie vor dabei. Ich werde mich auch nach wie vor da einbringen. Ich kann halt jetzt aktuell in dem Sinne wirklich nur für mich sprechen und insofern kann ich da auch keine klaren Aussagen über irgendwelche anderen Mitglieder bzw. Veröffentlichungstermine geben.
Du hast da gesagt, dass beim EMF es mehrere so Kontrollschritte gab, wo nochmal drüber geguckt werden musste. Habt ihr dann sowas auch beim IAA oder geht das einfach, entscheidet einfach der es verfasst, selbst ob es so in der Form veröffentlicht werden kann?
Das ist bei uns genau so, dass derjenige, der es verfasst, natürlich sich an die Grundregeln, die wir haben, halten sollte oder halten muss, aber die Veröffentlichung wird nicht nochmal gegengeprüft, bevor sie dann rausgeht.
Jetzt haben wir schon so viel darüber geredet, was denn die IAA ist. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal gemeinsam wirklich mal ein Rating an, um auch die Arbeitsweise und die Art, wie ihr Sachen bewertet, wirklich mal im Detail zu verstehen. Vielleicht können wir da von unserem Indexkollegen Datzig mal das Rating der Arizona Invest AG durchgehen. Also von seiner AG. Er hat natürlich selbst nicht geratet, hoffe ich. Ich glaube, das Rating hast du selbst erstellt, oder?
Das ist korrekt, ja.
Ah ja, das ist ja dann perfekt. Dann können wir das ja nochmal wirklich mit dem Ersteller durchgehen. Also das grundlegend zu den Ratings, die teilen sich in drei Teile, würde ich sagen, also in zwei Bewertungsteile mit einer technischen Bewertung und dann subjektiven Werten und einem dritten Teil mit Handelnsempfehlungen. Ist das korrekt?
Ja, genau so ist der Grundaufbau.
Und aus den Bewertungsteilen ergibt sich dann eine Gesamtnote, die maximal 100 Punkte beträgt.
Richtig, also 50 Punkte sind die technische Bewertung maximal und 50% die subjektive Bewertung und genau. Kumuliert sind es dann die Gesamtnote.
Fangen wir gleich mal oben an bei der technischen Bewertung. Was muss ein AG machen, um beim Wachstum des FPs 10 Punkte zu kriegen?
Also bei uns ist das aufgesplittet. Wir haben drei Größenklassen, einfach auch um die unterschiedlichen Möglichkeiten der AGs gerecht zu werden. Und wenn wir jetzt beim Beispiel hier sind, schauen wir zuerst immer, welche Gesamtgröße nach FP die AG im Moment hat. Daraufhin folgt die Einteilung als kleiner AG, Mittelstand oder systemrelevant. Und zwar ist da die Unterscheidung, kleine AGs sind bis 5 Millionen, Mittelstand ist bis 250 Millionen, alles drüber ist systemrelevant. In diesem Fall jetzt wäre es zum Beispiel Mittelstand mit aktuell zwischen 120 und 130 Millionen Euro FP-Wert. Und dann gibt es unterschiedliche Vorgaben oder unterschiedliche Erfahrungswerte, die man zugrunde legt. Jetzt in diesem Fall wäre es zum Beispiel so, um 10 Punkte zu erreichen in seiner Größe, bräuchte er 15% Wachstum innerhalb der letzten 30 Tage im FP.
Mhm. Und beim Buchwert?
Beim Buchwert sind es ebenfalls 15%, beim Kurs auch genau 15%.
Die Größenklassen wirken sich dann wahrscheinlich auf alle diese drei Wachstumswerte aus?
Korrekt, ja.
Und auf die anderen auch noch? Oder ist das nur bei diesen Wachstumswerten?
Also, es geht nicht durchweg. Es gibt zwei, drei Punkte, die für alle Größenklassen gelten, zum Beispiel bei den Zertifikaten. Aber sonst gibt es prinzipiell diese Dreiteilung.
bei Zertifikaten geht es darum, ob man überhaupt Zertifikate benutzt oder geht es darum, ob man gewinnbringend Zertifikate einsetzt oder wo setzt ihr da an?
Also es gibt einen Grundpunkt, sage ich jetzt mal. Also wer überhaupt nichts mit Zertifikaten macht, kriegt in diesem Punkt in diesem Bewertungspunkt einen Punkt von den drei möglichen.
Weil er kein Risiko eingeht und aber auch keinen Gewinn damit macht.
Genau. Okay. Sobald dann innerhalb der letzten 30 Tage im Durchschnitt ein Verlust realisiert wurde, wird der Punkt abgezogen. Das heißt, da kriegt man 0 Punkte. Solange man bis zu einem gewissen Prozentsatz, den ich aber jetzt nicht öffentlich sagen möchte, Gewinn gemacht hat, bekommt man einen Punkt. Und wenn man dann über diesen Prozentsatz ist, bekommt man 2 Punkte dazu.
Du sagst, du willst den genauen Prozentsatz nicht nennen, aber ist der fix oder bemisst er sich irgendwie an den Grad, an der Zertifikatsentwicklung? Oder?
Der bemisst sich an dem Buchwert der jeweiligen AG.
Aha, okay. Dann kommt als nächster Punkt die Kredite und Anleihen. Das habt ihr zusammengefasst. Wieso diese Zusammenfassung?
Also es geht darum, dass wir grundsätzlich der Meinung sind, dass Kredite nicht böse sind. Sie müssen bloß entsprechend gesichert sein. Deswegen gibt es erstmal eine Grundsichtweise auf die Anleihen, ob die als Grundlage vorhanden sind. Darauf gibt es von den gesamten Punktzahl 8 Punkte. Das heißt, wenn man ein ordentliches Anleihenportfolio hat, wie zum Beispiel bei Anfängern 8x100k, bekommt man seine 8 Punkte da. Bei den größeren AGs ist das dann ein bisschen abweichend. Und dann gibt es die Kredite. Das heißt, wenn man überhaupt keine Kredite hat, bekommt man erstmal pauschal 2 Punkte. Das heißt, wenn man als kleine AG 8 Anleihen hat und keine Kredite, würde man jetzt in diesem Abteil 10 Punkte bekommen. Sobald jedoch Kredite gezeichnet sind, heißt das nicht automatisch, dass man keine Punkte mehr bekommt von diesen 2 Kreditpunkten, sondern dann geht es danach, in welchem Verhältnis Kredite zu Anleihen sind. Das heißt, wenn die Kredite zu 100% von Anleihen abgesichert sind, gibt es trotzdem weiterhin diese 2 Punkte. Das soll im Endeffekt verdeutlichen, dass wenn man ordentlich mit diesem Feature arbeitet, durchaus einen Gewinn und auch eine Wertentwicklung für die AG generieren kann.
Jetzt hat der Kollege Datzig da nur 5 Punkte bekommen. Kannst du das nochmal kurz dann an dem Beispiel mal demonstrieren, wie jetzt diese 5 Punkte zusammenkommen?
Also in diesem Fall ist es so, er hat 35 Millionen in Anleihen im Moment und die Anleihen sind 4, 5 und 6 Millionen Beträge. Und das ist jetzt in unseren Augen nicht optimal gelöst, was die Größe der Position, also der einzelnen Position angeht. Und deswegen gab es jetzt in diesem Fall die Abwertung.
Bei dem Punkt, du hast vorhin gesagt, es geht darum, dass man Kredite ja auch durch Anleihen absichern kann. Jetzt kann man Kredite ja aber auch durch einfach Bargeld absichern. Würde denn jetzt ein hoher Bargeldanteil sich in diesem Rating niederschlagen?
Also ein hoher Bargeldanteil wird dann bei Sonderpunkte im vorletzten Punkt im technischen Bereich berücksichtigt. Das heißt, wenn es jetzt ein sehr großer Bargeldanteil von zum Beispiel 20, 25 oder 30% ist und dem entgegen keine Kredite stehen, sondern die einfach bloß rumliegen und damit auch kein Daytrade betrieben wird, steht das dem Rater frei, bis zu einer gewissen Grenze hier plus oder minus zusätzlich Punkte zu vergeben. Die werden dann im Endeffekt ganz unten nochmal kurz erklärt, wieso diese Sonderpunkte waren, aber dieser Fakt wird hier berücksichtigt.
Okay, das heißt also, man kann oben bei den Krediten relativ schlecht abschneiden, weil man keine Anleihen hat, aber unten über die Sonderpunkte dann auch wieder was rausholen.
Richtig.
Wenn man dann einfach statt Anleihen mit Bargeld absichert.
Genau, also man kann dann natürlich nicht die 8 Punkte, die von Anleihen natürlich dann fehlen würden, bekommen, aber die Punkte von Krediten könnte man entsprechend da wieder bekommen, ja.
Okay, was mich auch noch interessieren würde, ihr habt da auch, ich sag mal, also nicht volle Punkte, sondern halt mehr so mit Nachkommastellen da auch. Wie errechnet ihr die oder bei welchen Kriterien setzt ihr dann nur volle Punkte an und bei welchen Kriterien gibt es dann auch so diese mit Nachkommastellen?
Also diese mit Nachkommastellen sind im Endeffekt beim Wachstum, beim KGV und bei der Handelsaktivität möglich.
Okay, bei den anderen sind die gar nicht möglich.
Nein.
Okay, das hat mich nämlich immer ein bisschen verwirrt. Das sieht irgendwie, teilweise sah es so aus, als wäre irgendwie das Komma verrutscht oder es gehörte gar nicht dahin oder sowas. Da war ich unsicher, ob das dann eigentlich immer so gewünscht war.
Also im Endeffekt ist es auch ganz einfach erklärt. Jetzt zum Beispiel in diesem Fall 9,45 Punkte beim Wachstum FP. Das heißt, zum Zeitpunkt des Ratings hat er prozentual gesehen von den 15% Wachstum, die er schaffen musste, halt nur, ich misse jetzt die Prozentzahl aus und ich habe im Taschenrechner gerade nicht hier, schätzungsweise 96 oder 95% gehabt.
Okay.
Und deswegen hat er entsprechend diese 9,45 Punkte bekommen. Das heißt, es ist einfach ein Verhältnis zum Maximalpunktsatz. Deswegen ist das da oben möglich. Beim KGV und bei der Handelsaktivität ist es ganz einfach. Es gibt wieder feste Zielwerte, die erreicht werden müssen. Und je nachdem, wie man davon abweicht, kriegt man dann halt in 0,1 Punkteschritten Auf- oder Abwertung.
Okay. Wir waren, glaube ich, bei den Krediten und Anleihen sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Der nächste Punkt wäre Diversifikation. Da hat er 8 von 8 Punkten. Ja. Berücksichtigt ihr da auch, wenn eine AG zu stark diversifiziert ist, also so, dass sie quasi schon wieder ihr Wachstum verringert, weil sie nicht optimal diversifiziert ist, oder ist das einfach je mehr, umso besser?
Nein. Also es wird genau das berücksichtigt, was du gerade gesagt hast. Und zwar, wenn Überdiversifikation vorliegt, wird Punkteabwertung vorgenommen. Es ist ein dreigeteilter Posten. Und zwar gibt es einmal eine Vorgabe, wie viel Prozent des Depots unter einem gewissen Positionsgröße sein dürfen. Das staffelt sich wieder je nach AG. Dann gibt es einmal 3 Punkte dafür, ob die größte Position unter einem gewissen Prozentsatz ist. Das staffelt sich auch wieder je nach AG.
Das halte ich für sehr sinnvoll, das so genau aufzudröseln. Weil du kannst ja auch 30% in einer AG stecken haben und die restlichen 70% sind super diversifiziert. Dann hast du natürlich dann irgendwie eine ganz tolle Durchschnittsgröße für jeden Posten. Aber eigentlich hast du ein großes Risiko mit diesem einen großen Posten, der 30% umfasst.
Genau, also da würde man hier zum Beispiel glorreich 3 Punkte Abzug bekommen.
Ja, okay.
Wenn das der Fall wäre. Und die letzten 2 Punkte wären danach vergeben, ob die Positionen ansatzweise gleich gestaffelt sind. Also ob die zum Beispiel nicht 3x10% sind und dann der Rest in 2 oder 3% Schritten sind, sondern dass die ansatzweise die gleiche Größe haben. Natürlich, je nachdem, welcher Position sie im Depot sind, schon abnehmend, aber trotzdem ansatzweise gleich groß, sodass die Risiken wirklich gestreut sind.
Was mir bei dieser technischen Bewertung immer ein bisschen seltsam vorkommt, ist, dass da eigentlich alle Punkte von dem CEO selbst beeinflussbar sind, außer dem KGV. Da kann er zwar auf der Gewinnseite ansetzen, aber den Kurs kann er nur bedingt über das Privatdepot vielleicht steuern, aber ansonsten eigentlich nicht. Frage ich mich, wer ist denn eigentlich jetzt die Zielgruppe von dieser Bewertung? Also wollt ihr für den Investor eine gute Investition finden? Wollt ihr dem CEO sagen, was er besser machen soll? Da oben in dem Teil, das kann der CEO selbst schlecht beeinflussen. Also warum steht es in einer Reihe mit den anderen Sachen, die er selbst alle ändern kann? Das verstehe ich nicht ganz.
Weil das Rating eigentlich von deinen Beispielen weder noch sein soll. Es soll nicht eine einzelne Benutzergruppe ansprechen, sondern es soll in diesem Fall, es geht genau eigentlich um dieses KGV-Problem, soll es für die Investoren interessant sein, bringt mir diese AG überhaupt was, da rein zu investieren? Und gleichzeitig soll sie allerdings sagen, okay, hier und da sind Punkte, wo es Probleme geben könnte. Das heißt, das Rating ersetzt definitiv keine eigene Betrachtungsweise durch den jeweiligen CEO von den Investmentfirmen, sondern es ist praktisch eine Grundlage, wo darauf hingewiesen wird, welche Punkte problematisch sind. Im Gegenzug allerdings soll der CEO der entsprechende bewerteten Firma natürlich auch schauen können, wo kann ich mich verbessern. Es ist ja niemandem geholfen, wenn ich sage, okay, du kriegst jetzt ein B oder sogar nur ein Doppel-C und ich sage dir aber nicht, woran es liegt, sondern es soll ja das Ziel sein, dass sowohl der Bewertete als auch der Investor sich an der Sache orientieren können und entsprechend ihre Handlungen daran ausrichten können.
Ich finde, das sollte stärker herausgearbeitet werden. Also das finde ich ist ein bisschen unsauber an der Stelle. Also entweder irgendwie diesen Punkt mit dem KGV irgendwie komplett raustrennen oder in einen anderen Teil stecken, weil alles andere da drin bezieht sich eigentlich mehr auf die AG und sagt dem CEO, was er denn jetzt konkret verbessern kann. Grob. Also er sagt ihm jetzt nicht genau, was er exakt machen muss im Detail. Das steht wahrscheinlich eher unten in den Empfehlungen. Aber wenn man da sieht, bei den Anleihen bin ich schlecht, vielleicht sollte ich mal mehr mit meinen Anleihen machen. Da kann man ja schon direkt irgendwas ableiten. Beim KGV, da steht man dann vor als Spieler, auch gerade wenn es irgendwie so ein bisschen an die jüngeren AGs geht, die jetzt nicht unbedingt dann vielleicht den totalen Durchblick haben, die stehen dann davor und denken, oh Gott, ich muss mein KGV verbessern und können da eigentlich gar nichts richtig machen. Das sehe ich dabei ein bisschen knifflig, vielleicht sollten wir das irgendwie stärker rausarbeiten.
Ich verstehe, was du meinst, kann aber mit deinem Beispiel genau eine Gegenfrage starten Und zwar bei den neuen Spielern, die sich das KGV anschauen, was empfiehlst du denn jetzt, einfach mal rein subjektiv, wenn zum Beispiel er bei Wachstum Kurs nur einen Punkt hat, soll er dann mit seinem Privatdepot den eigenen Kurs pushen?
Ja, gut, stimmt, das ist auch richtig. Das, mit dem Kurs, das passt eigentlich auch da nicht rein. Das stimmt, ja, das habe ich jetzt gar nicht beachtet, aber also FP kann man gut beeinflussen, Buchwert kann man gut beeinflussen, sollte im Idealfall beides gleichzeitig steigen. Zertifikate, Kredite, Anleihen, Diversifikation, auch die Handelsaktivität, das kann man alles direkt einfach selbst machen. Aber gerade die Punkte Kurs und KGV sind halt hauptsächlich äußere Faktoren. Was soll der Newcomer machen? Also das ist schwierig. Der guckt aber da drauf und denkt, er müsste was machen, aber er kann gar nichts machen.
Ja, das sehe ich eigentlich nicht ganz so. Weil, also erstmal zur ersten Ausführung, die du gebracht hast. Also ich behaupte, auch ein Newcomer kann das Wachstum im Buchwert nur sehr, sehr eingeschränkt
beeinflussen. Naja, die Tendenz. Also wenn du stark handelst und du machst Gewinne, dann schlägt sich das immer auch im Buchwert nieder. Das kann mal kurz, vielleicht kann er ein bisschen stagnieren, aber über die Dauer wird er immer steigen.
Und was machst du, wenn du zum Beispiel investiert hast in eine Gruppe von Aktien und genau diese Gruppe von Aktien wird von gewissen Indizes als Spielball benutzt, um irgendwelche Kurse zu treiben?
Das sind ja Ausnahmen, das ist ja nicht die Regel. In der Regel ist der FP sowieso ein bisschen verlässlicher als der Buchwert. Der Buchwert ist leichter zu manipulieren, das wissen wir. Aber wenn du einen Langzeitchart nimmst, sollte der Buchwert vielleicht von mir aus mit so einem gepushten Ausreißer drin, aber ansonsten sollte der einfach genauso steigen wie der FP. Der FP ist besser zum Messen von der eigenen Performance. Wenn ich nur Mist baue, wird das am stärksten im FP niederschlagen und muss ich nicht so schnell im Buchwert niederschlagen. Weil ich kann ja einfach eine extremst teure AG kaufen, dann bleibt der Buchwert erst so, solange die noch auf dem Niveau ist, bleibt er ja auch oben, passiert nichts, aber der Buch und der FP, der straft es direkt ab.
Das ist richtig, aber im Gegenzug kannst du auch bringen, wenn du zum Beispiel eine AG kaufst, die deutlich unter FP gehandelt wird, geht genau das Entgegengesetzte. Also in diesem Fall, ich verstehe, was der Punkt jetzt ist, worauf wir jetzt gerade worauf angespielt wird. Aber im Endeffekt muss man hier sagen, es ist eine Grundlage, auf der man aufbauen kann. Man muss natürlich immer seinen gesunden Menschenverstand einsetzen, weil im Endeffekt gibt es keinen Punkt in irgendeiner Art und Weise, wo man klipp und klar eine Trennung vollziehen kann. Und sicher, wir sind auch aktuell an einer kleineren Überarbeitung des gesamten Systems dran, wird aber wahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lassen. Aber diese Mischung ist eigentlich genau das, was auch erzielt werden soll. Und die Tatsache, wie es jetzt gerade wunderschön gezeigt wurde, dass das für sowohl Newcomer als auch den Mittelstand interessant sein kann, wo die Punkte sind, ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen.
Was ich auch noch interessant fände bei diesen Sonderpunkten, leider hat jetzt bei der DATSIG da keine bekommen, aber wenn da welche dabei stehen, dass man vielleicht auch da dran schreibt, warum. Also Sonderpunkte, das klingt so ein bisschen, da könnte so ein bisschen der Verdacht kommen, hier wird irgendwie nach persönlichen Vorlieben irgendwie nochmal Punkte dazu oder abgedichtet, weil das halt irgendwie, da kann sich keiner was drunter vorstellen, was sind Sonderpunkte. Also man sieht der AG das nicht direkt an, weswegen es Sonderpunkte gibt, weswegen wohingegen man bei allen anderen Punkten zumindest erahnen kann, warum es die und die Bewertung gibt. Vielleicht sollte man da das nochmal ein bisschen transparenter machen oder es vielleicht auch unten bei diesen Empfehlungen irgendwie dann nochmal, gerade wenn es da einen Abzug gibt, sollte man es auf jeden Fall erwähnen, aber vielleicht auch nochmal, wenn es da einen Positivpunkt gibt, dass man dann wirklich dann sagt, ja, es gab Sonderpunkte weil zum Beispiel, was wir vorhin hatten, weil Kredite mit Bargeld abgesichert wurden und das sollte auch in Zukunft beibehalten werden oder halt noch verbessert durch Anleihen. Das fände ich vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, hätte ich auf jeden Fall mit aufnehmen als Vorschlag. Ist auch generell gern gesehen, Vorschläge. Leider wird es viel zu selten genutzt im Moment, aber...
Ja, aber ihr seid sehr fleißig. Also so viele Ratings wieder in letzter Zeit kommen, da wird die Ratingagentur an Wichtigkeit zunehmen. Wir hatten, glaube ich, aus dem oberen Teil nur noch die Handelsaktivität, die wir nicht besprochen haben.
Genau.
Gut, es gab noch KGV, das haben wir im Detail, aber ich glaube, es ist klar, wenn das KGV einfach zu hoch ist, gibt es einen Abzug. Wenn es niedrig genau. ist, gibt es einen Punkt oder null Punkte, je nachdem.
Ja, also dieses KGV ist wieder je nach Größe sortiert. Das heißt, es ist berücksichtigt, dass der Markt prinzipiell bei Newcomern höhere Preise ansetzt wie bei alten AGs.
Ja, klar.
Und da ist es deswegen entsprechend abgestimmt. Bei der Handelsaktivität, das geht auch relativ schnell. Es gibt einen Mindestprozentsatz, der bei der Handelsaktivität erreicht werden sollte. Dieser liegt, das kann sich jeder einfach ausrechnen, bei 80%.
Okay.
Das ist das Minimum, was wir praktisch mit 0 Punkten ansetzen. Und wenn man 100% hat, kriegt man 2 Punkte. Wenn man weniger hat, kriegt man dann theoretisch im schlimmsten Fall 8 Punkte abgezogen.
Oh, okay. Also Handelsaktivität ist dann schon ein sehr wichtiges Thema eigentlich, wenn man so, wenn die, also wenn das Ausbleiben von Handelsaktivität so stark bewertet wird. Da frage ich mich, wenn du jetzt zum Beispiel die Nikotin-AG nimmst mit dem Offline CEO, der jetzt irgendwie schon, ich glaube, 54 oder 55 Tage oder sowas nicht mehr im Spiel war, aber trotzdem eigentlich die AG ganz gut performt. Der würde dann sehr stark abgewertet. Ist das richtig? Soll das so sein?
Also das ist jetzt natürlich jetzt ein Beispiel, wo jetzt die standardisierten Formen natürlich an ihre Grenzen kommen, muss man ganz klar sagen.
Okay.
Aber dass eine Abwertung bei geringer Handelsaktivität erfolgt, ist gewollt. Und zwar hat unser Börsenbetreiber Radi vor einiger Zeit mal eine Statistik veröffentlicht, wo klipp und klar drin stand, dass eine hohe Handelsaktivität auch zu besseren Entwicklungen des FPs der jeweiligen AG führt.
Mhm.
Und das als Kernpunkt praktisch und natürlich auch eigene Erfahrungen haben uns dazu veranlasst, genau hier diesen relativ hohen Ansatz bei den Punkten vorzunehmen.
Okay, also aber man könnte zum Beispiel der AG Sonderpunkte geben, weil das Depot so gut aufgestellt ist, dass selbst ein Fernbleiben keine so großen Probleme darstellt oder sowas.
Das wäre eine Möglichkeit, die natürlich dem entsprechenden Rater dann obliegt.
Also die jetzt hier von uns beobachtete Arizona Invest AG schafft dann im technischen Teil 42,25 von 50 Punkten. Das ist, glaube ich, ganz ordentlich.
Das ist ordentlich, ja.
Kommen wir noch schnell zu den subjektiven Werten. Wie unterscheiden sich die von der technischen Bewertung?
Also hier wird jetzt praktisch nicht irgendwelche Zahlen als Grundlage genommen, sondern hier wird wirklich auf die Erfahrung beziehungsweise auf auch die Einschätzung der entsprechenden Rater eingegangen. Bedeutet also, man hat eine grobe Richtschnur, was beobachtet werden soll, und dann obliegt es dem Rater, entsprechende Punktzahlen zu vergeben. Das heißt, es gibt hier nicht eine klare Aussage, zum Beispiel, die Entwicklung muss in der und der Form sein, um maximal Punkte zu kriegen, sondern es gibt Kernpunkte, wonach man sich orientieren soll, was beachtet werden soll. Zum Beispiel auch je nach Größe unterschiedlich, zum Beispiel im Mittelstand, ob gewisse Veränderungen im Trading-Verhalten zu erkennen ist oder vergleichbare Sachen. Und daran wird dann praktisch die Punktzahl hier vergeben.
Wo ist da der Unterschied zwischen Entwicklung und gewachsen durch?
Bei gewachsen durch wird eher Wert gelegt auf Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzung,
okay.
Übernahmen etc. pp. Entwicklung ist wirklich das, was durchs reine Traden bzw. durchs Halten oder durch Anleihen erwirtschaftet wird.
Okay, ich glaube, Index bewertet einfach den... Wahrscheinlich gibt es 0 Punkte, wenn man in keinem Index ist, vermute ich. Und ansonsten wird der Index bewertet, wie gut er aufgestellt ist. Und aber ist natürlich auch wieder subjektiv, klar.
Nein, also nicht? Das ist genau ein Fehler, der sehr häufig gemacht wird.
Okay.
Diese Indexbewertung hat keinerlei Aussage darüber, ob der Index, in dem die entsprechende AG drin ist, irgendwie gut, schlecht oder grottig ist. Es geht darum, ob der entsprechende Spieler in dem Index beziehungsweise im Spiel in besonderer Art und Weise aktiv ist.
Das heißt zum Beispiel als irgendwie Indexleiter, Stellvertreter, Pressesprecher oder...
Genau, und da gibt es entsprechend Punkte für. Wie du schon richtig gesagt hast, kein Index bedeutet 0 Punkte. Im Index sein an sich bringt einen ersten Punkt und dann gibt es halt die entsprechenden Steigerungen. Ich sag's gleich so, 3 Punkte zu bekommen ist nicht unbedingt sehr einfach.
Oh, okay. Beim Punkt Newcomer heißt das, geht es darum, wie das Depot aussieht? Also, dass man viele Newcomer im Depot hat oder geht es da um die AG, dass die Newcomer ist oder wird einfach das Alter bewertet oder was ist da?
Nee, also es geht darum, was im Depot ist.
Okay.
Und das Ganze aber immer, jetzt nicht pauschal gesagt, zum Beispiel, die AG muss zu 100% aus Newcomern bestehen, weil das ist ab einer gewissen Größe nicht mehr realisierbar, sondern es geht darum, ob die AG praktisch um Newcomer herum aufgebaut wurde, die nun mal nach wie vor immer noch die wachstumsstärkste Position in der Börse sind, da braucht man nichts drüber zu unterhalten, oder ob die praktisch komplett ignoriert werden. Also wenn in dem Depot einer, sagen wir mal, zum Beispiel 10 Millionen FP AG nur Milliarden-AGs drin sind, wird es in diesem Punkt null Punkte geben, ganz klar.
Bei handelbar bewertet ihr wahrscheinlich, wie auch so das Volumen ist und wie viele Orders da im Orderbuch drin sind und so Sachen, oder?
Auch, das ist einer der Punkte. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, ob Großaktionäre einen überwiegenden Teil der Aktien blocken.
Also da bestimmt ihr quasi den Streubesitz.
Unter anderem, genau. Oder auch, da wird von weiter oben nochmal das KGV in gewissem Umfang mit reingesetzt, inwiefern die AG zu ansatzweise vertretbaren Preisen gehandelt werden kann. Ist, wie gesagt, keine klare Punktvergabe, sondern ist so der Gesamteindruck, wie das Ganze halt sich darstellt.
Bei Dividende, Zertifikate, Kredite wird wahrscheinlich die Strategie an sich nochmal genauer durchleuchtet.
Genau. Also wird es eingesetzt. Wir sind halt der Meinung, dass zum Beispiel Dividende nur ab einer gewissen Größe überhaupt ansatzweise Sinn macht, wenn man überhaupt von Sinn sprechen kann, dass Zertifikate halt auch nicht unbedingt ab dem ersten Tag gezeichnet werden sollten, beziehungsweise ab dem ersten Tag, wo es möglich ist. Und das sind halt dann Punkte, die angeschaut werden. Es wird natürlich immer auch nachgeguckt, inwiefern die Aktionen, die gemacht wurden, zielführend waren. Also wenn zum Beispiel jetzt wirklich ein Newcomer kommt, der halt wirklich, sagen wir 100%, also 25% Zertifikate macht und damit jeden Tag Gewinn macht, würde er hier trotzdem seine Punkte kriegen.
Gut, da hat hier der Kollege Datzig 38 von 50 Punkten gekriegt und als Empfehlung dann unten, er sollte die Anleihen effizienter zeichnen, was du eben gesagt hast, und eventuell ein bisschen Anleihen abbauen und dafür aber in wachstumsstarke AGs investieren. Das ist das Fazit aus dem ganzen Rating. Genau. Es gab dann ein A und insgesamt 80,25 Punkte.
Genau, also im Endeffekt gibt es dann wieder eine Staffelung, die verläuft logarithmisch. Und die wird dann geht dann von D, was klarer Warnung ist, bis zu AAA. Um es gleich vorab zu sagen, ein AAA zu schaffen, ist eigentlich aktuell fast nicht möglich.
Das ist also so, ihr steckt quasi die Punktzahl in diese Formel rein und die spuckt euch die Ratingnote aus, wenn ich das richtig sehe?
Im Endeffekt ja.
Also Ratings und Punkte korrelieren.
Ja.
Gut. Naja, gut. Also ich glaube, jetzt haben die Hörer doch einen ganz guten Eindruck davon gekriegt und auch mal im Detail mal wirklich verstanden, wie ihr da ratet. Und ich glaube, das war jetzt in allen Details eigentlich umfassend.
Also ich möchte auch prinzipiell nochmal dazu aufrufen, wenn irgendwelche Sachen unklar sind, beziehungsweise wenn Vorschläge oder Meinungen prinzipiell existieren, es gibt bei WM-Rating die Möglichkeit, Kommentare entsprechend zu hinterlassen, die natürlich auch geprüft werden, bevor sie veröffentlicht werden. Bedeutet also, wenn da irgendwelche Sachen drin stehen, die jetzt nicht unbedingt ordentlich sind, werden die nicht veröffentlicht, aber sonst Kritiken bzw. Anmerkungen werden entsprechend damit erscheinen und nur wenn irgendwelche Kritikpunkte natürlich auch angesprochen werden bzw. wenn irgendwelche Meinungen bzw. Einschätzungen auch genannt werden können, kann man auch entsprechend darauf reagieren. Deswegen sollte das in meinen Augen deutlich häufiger genutzt werden.
Die IRA-Ratings, die veröffentlicht ihr ja auf Mal gucken, das ist so dein anderes Steckenpferd. Aber bevor wir da jetzt im Detail nochmal einsteigen, was damit auf sich hat, schalten wir erstmal in die Werbung.
Die Bulls & Bears AG forscht bestätigt im Bereich Atomenergie. Denn wir wollen ein strahlendes Lächeln und eine strahlende Zukunft für die Kinder von morgen. Die Solid Profit AG durchbrach vor kurzem die 1000 Euro Kursmarke. Damit wird wieder einmal bestätigt, man kann auf die Solid Profit AG bauen und vertrauen. Wir investieren täglich in viele AGs, um unsere Position als solide und vertrauenswürdige Aktiengesellschaft weiter zu stärken. Solid Profit AG. Und warum sind Sie noch kein Aktionär?
Haben Sie Hunger auf was richtig Scharfes? Dann probieren Sie jetzt unsere Suppenmarke extra scharf. Rein in den Topf, 10 Minuten kochen lassen und fertig. Guten Appetit wünscht Mises Inns.
In dieser Ausgabe von Markt Inside Express habe ich den Magucken-Chefredakteur Renat Zilius im Gespräch. Renat, was genau ist Magucken?
Also Magucken ist im Endeffekt ein unabhängiges Magazin, in dem sowohl alte Hasen des AG-Spiels als auch Newcomer verschiedene Möglichkeiten darstellen, um sich auszudrücken, beziehungsweise auch um etwas Leben in die sonst recht tröge Zahlenwüste zu bringen.
Wer schreibt dann genau für Magucken? Also kommen da die Redakteure zu dir oder sprichst du gezielt Leute an?
Sowohl als auch. Wir haben einen Grundstamm an Redakteuren, die verschieden aktiv sind, also manche aktuell etwas weniger aufgrund des Relives, andere sind doch recht aktiv. Und dann gibt es auch Leute, die zum Beispiel zu mir kommen und fragen, ob denn mal gucken, eine Möglichkeit darstellen würde, um ihre Ideen zu veröffentlichen.
Also dann nehmen wir mal an, wir haben jetzt so einen mitteilsamen Marktteilnehmer. Welche Voraussetzungen muss der erfüllen, um bei euch publizieren zu dürfen? Welche Art von Artikeln sucht ihr?
Also der erste und wichtigste Punkt ist natürlich, dass man sich an alle möglichen geltenden Rechte hält. Das heißt also, man darf nicht gegen die Grundgesetze beziehungsweise die entsprechenden Rechtsnormen verstoßen und man sollte, und das ist, denke ich, noch wichtiger, eine neue Idee haben. Also ich möchte keine Abschrift haben oder keinen 40. Newcomer Guide, aber zum Beispiel Hanser und Spill kamen zu mir und hat mich gefragt, ob die Möglichkeit besteht, Trash-Comics in Form, also in Größe eines AG-Logos zu veröffentlichen. Mhm. Und das hat sich jetzt so hin und wieder eigentlich ganz gut eingespielt und ich finde diese Comics immer wieder wirklich inspirierend, was man auf so einem kleinen Platz machen kann. Und das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür.
Habt ihr dann beim Mal gucken irgendwie so auch so einen, naja, mehrschrittigen Lektoratsprozess? Also ist das so, wenn jemand neu dazukommt, dass immer erstmal einer von den etablierten Redakteuren drüber lesen muss und korrigieren muss, damit nicht zu viel, zu viele Rechtschreibfehler und zu viel inhaltlicher Schrott oder sowas ins Magazin landet?
Ja, also das wird auf jeden Fall vorneweg gemacht. Also im Endeffekt, es gibt nur zwei, drei erfahrene Schreiber, die direkt veröffentlichen können. Der Rest geht alles vorneweg nochmal in die Kontrolllesung.
Okay, also wenn ich jetzt als Newcomer jetzt da so einen ganz tollen Artikel habe und dann auf dich zukomme, den Account kriege, da was reinschreibe, wie lange dauert das so, bis so ein Artikel dann wirklich da ist? Geht das innerhalb von Minuten, Stunden, Tage, Wochen?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein ganz normaler Tag ist, ich nicht im Urlaub bin, beziehungsweise auch die anderen, die das gegenprüfen können, nicht im Urlaub sind, dann sollte das Ganze eigentlich innerhalb von maximal einem halben Tag online sein.
Neben deinen Tätigkeiten auf Mal gucken und für die IAA bist du aber auch noch CEO einer äußerst erfolgreichen AG. Lange Zeit warst du ja mit deiner AG-Größe nicht so richtig glücklich, aber inzwischen läuft es so gut, da kriegst du das Grinsen doch gar nicht mehr aus dem Gesicht, oder?
Das ist auf jeden Fall so, ja. Also es gab zwischendurch eine Zeit, vor allem nach den ersten etwas chaotischen KEs, da war ich da weniger glücklich, aber mittlerweile, denke ich, ist eine Größe erreicht, wo man einen gewissen Einfluss hat und gleichzeitig aber auch gewisse Wachstumsraten generieren kann, die für mich einfach für meinen Ehrgeiz Grundlage sind.
Weswegen warst du damals da so unglücklich? Was war das Problem?
Also der Knackpunkt war im Endeffekt, wie einige ja vielleicht wissen, hatte ich angefangen, hatte da Wachstumsraten, die waren jedes von gut und böse und habe dann eine KE gemacht, wie es ja aktuell auch sehr viele Newcomer wieder machen und die war zum damaligen Zeitpunkt niedliche 77 Millionen Euro groß und habe danach versucht, einfach so weiterzuarbeiten, wie ich es vorneweg gemacht habe, wo ich, ich glaube, 10 oder 12 Millionen groß war. Und das hat nicht funktioniert. Und wenn man natürlich gewohnt war, tagtäglich 1-2% FP-Wachstum zu sehen und dann irgendwas von 0, irgendwas, das ist erstmal ernüchternd. Und dann, wenn man dann natürlich noch Berater um sich hat, die eben dann vorschlagen, ach, das wird schon, mach einfach die nächste KE, dann kann das halt ganz schnell in den Teufelskreislauf landen.
Ja, du hast dich aber nach der nächsten größeren KE, die du danach noch gemacht hast, hast dich aber dann noch ganz gut wieder rausgeschafft. Also wie hast du da das angegangen? Was hast du da umgestellt?
Also ich habe im Endeffekt, wo wir dann die Maximalgröße erreicht hatten, da war ich knapp bei 3 Milliarden, habe ich mir dann gesagt, was ist eigentlich das Ziel, was ich erreichen möchte? Und hatte zu dem Zeitpunkt eine größere Position mit, ich glaube, 60% knapp im Depot und habe dann gesagt, okay, das ist nicht mein Ziel, hier ewig zu sitzen und zu warten, bis dann irgendwann diese eine AG mal steigt, sondern ich möchte ein ordentlich gestreutes Depot haben, wo ich allerdings gewisse Grenzen bei den AGs habe, um noch aktiv eingreifen zu können, beziehungsweise aktiv Kurse gestalten zu können. Und daraufhin habe ich dann meine Aktionäre freundlich angeschrieben, ihnen gesagt, dass sie einen Großteil des FP-Werts vergessen können und habe innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen waren es knapp, ein komplettes Depot umgebaut, woraufhin dann mehr oder weniger die heutige AG rausgekommen ist.
Ja, seitdem läuft es aber eigentlich ziemlich gut. Also den FP-Verlust, den hat es dir auch rausgebügelt.
Ja, also das war relativ schnell erledigt wieder, weil der neue Part mit vor allem wachstumsstarken neuen AGs beziehungsweise aktiven Mittelständlern, die man hier auch mal besonders loben möchte, hat mir dann die Möglichkeit gegeben, eine Basis zu haben, worauf der FP dann teilweise recht extrem nach oben ging. Kapitalerhöhungen waren natürlich auch mit dabei, wodurch die Aktienanzahl von knapp an die 12 Millionen deutlich reduziert wurde.
Du meinst Kapitalherabsetzung, oder?
Ja, sorry.
Ja, okay. Sonst ist das verwirrend.
Ja, die Kapitalherabsetzung natürlich, wodurch das deutlich reduziert werden konnte, die Anzahl der Aktien. Und so, dass jetzt wieder ein Wachstum generiert wird, was meinem Anspruch ansatzweise entspricht.
Also du empfiehlst, wenn ich dich richtig verstehe, wenn man Missstände im Depot erkennt, dann sie einfach angehen, sich mit den Aktionären abstimmen, das also quasi das Okay holen oder beziehungsweise auch sie vorwarnen, was jetzt kommt, aber dann einfach durchziehen.
Genau.
Ja. Ja, das sind so Punkte. Ich glaube, da unterscheiden sich viele von diesen langzeiterfolgreichen Spielern von dem Mittelstand, dass sie gerade solche schwierigen Entscheidungen dann auch wirklich dann angehen. Und es gibt viele, die sitzen dann lieber sowas aus, ja, ich warte noch und warte noch, bis dann die AG steigt und so, und dann steigt die aber nie. Und in der Zwischenzeit hat halt derjenige, der gesagt hat, okay, den Verlust schreibe ich ab, der hat schon wieder seinen Verlust raus und ist schon längst wieder im Plus und die AG boomt. Ich glaube, das ist eine viel sinnvollere Herangehensweise, als wenn man sagt, ich habe zwar ein mieses Depot, aber ich warte mal ab, vielleicht wird es noch gut. Also von selbst wird es nie gut.
Genau, ich denke auch hier ist diese teilweise FP-Fixiertheit, die ich ja schon häufig kritisiert habe, einer der Knackpunkte an der Sache, weil es gibt viele Leute, die sagen, oh je, ich habe hier zwar eine große Position von der AG, die ich eigentlich überhaupt nicht im Depot haben möchte, aber ich kann sie nicht verkaufen, weil die wird unter FP gehandelt und dann geht mein FP flöten. Tja. Das ist, denke ich, eines der großen Probleme und das sollten auch vor allem die Newcomer, die hier vielleicht zuhören, sich genau überlegen, ob sie wirklich in diese Schiene gehen möchten, weil klar wird überall gesagt, FP-Wachstum ist das Wichtigste. Wichtig ist, dass die AG dauerhaft generell Bargeld generiert, weil nur Bargeld ist eigentlich realisierter Gewinn. Deswegen ist es auch falsch, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt hier mit AG XY einen Buchwert plus von 500%. Das ist eine schöne Zahl, die kann man sich auch irgendwo übers Bett kleben, aber im Endeffekt erst dann, wenn es verkauft wurde, dann ist es wirklich ein Gewinn, der realisiert wurde.
Ja, das sind diese typischen Buchgewinne, die sehen gut aus, aber ob sie wirklich am Markt dann zu erzielen sind, ist eine ganz andere Frage.
Genau, das ist aber leider ein Punkt, der häufig nicht beachtet wird.
Ich würde den FP nicht unbedingt komplett verteufeln, er hat schon so seine Vorteile. Also insbesondere kann man daran über die Langzeitentwicklung in einer AG ganz gut bemessen. Also wer auf lange Zeit beim FP stagniert oder einen fallenden Trend hat, der macht irgendwas falsch. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Mal kurz zwischendurch vielleicht mal so eine Korrektur oder sowas kann durchaus sinnvoll für die Zukunft von der AG sein. Aber wenn man dauerhaft nicht vorankommt im FP, dann ist meistens die Strategie Schrott.
Genau, aber das ist, was du jetzt gerade gesagt hast, war das, was meine Aussage war.
Ja, ich wollte es nur nochmal noch mal hervorheben, weil es klang jetzt so, als wärst du grundsätzlich gegen den FP, aber das bist du ja nicht. Du sagst nur, es ist schlecht, wenn man nur danach handelt.
Richtig.
Ja, auch wenn man eine AG sich anguckt, ist das ganz gut zum Bewerten. Man schaut sich an, wie ist die FP-Entwicklung und sieht daran, ob die AG an sich richtig funktioniert. Wenn die dauerhaft beim FP nicht vorankommt, dann kann die noch so einen tollen Buchwertgewinn oder noch so eine tolle Kursentwicklung haben. Wenn man die sich als Longhold holen will, hat man ein Problem.
Das auf jeden Fall. Und der FP bringt vor allen Dingen, wenn man sich, das mache ich sehr gerne, den FP-Gesamtkurs anschaut. Sieht man zum Beispiel anhand von solchen Spitzen, wie man es bei mir glorreicherweise auch sieht, ob die AG jetzt im generell konstanten Trend hat oder ob es eine AG ist, wo man damit leben können muss, dass es heftige Schwankungen gibt. Und ich zum Beispiel investiere gerne in solche AGs, weil meistens kommt da im Endeffekt mehr raus, als was man von reinsteckt. Aber es gibt zum Beispiel einige Spieler, die sehr sicherheitsvernarrt sind. Und in dieser Hinsicht sollte man natürlich schauen, wenn solche Spitzen drin sind, sollte man vielleicht in der Hinsicht dann auf diese AGs verzichten, weil das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass das eine AG ist, die einfach macht, was sie denkt.
Ja, das stimmt. Also bei deinem Chart finde ich auch, man sieht, weil wenn man sich mal die gesamte Entwicklung ansieht, sieht man, dass du auf jeden Fall weißt, was du tust, weil der FP steigt, aber du hast halt 2014 einen großen Durchhänger. Nur man sieht auch, danach hast du halt dann diese, um den Oktober rum, irgendwann im wann war das denn hier, so um Anfang September, so bis Ende Oktober, da hast du deine Umbauphase, wo du dann die AG umgestellt hast, sodass du dann nachher wieder durchstarten kannst. Und seitdem geht es ja noch viel steiler als vorher.
Ja, also das ist bei mir eindeutig zu erkennen, aber ich erinnere mich da an gute Zeiten, wo diese Spitze da, also diese große Spitze im November kam. Ich möchte ja nicht wissen, wie da mein damaliger Hauptaktionär die Stirn gerunzelt hat, weil zu dem Zeitpunkt saß ich auf knapp 600 Millionen Schulden und also Krediten. Und ich denke mal, das ist aber ein glorreiches Beispiel dafür, was man mit Krediten alles machen kann. Und das ist einer der Sachen, die ich auch gerne im Chat vertrete, dass ich klipp und klar sage, AGs mit Krediten sind nicht per se schlecht, weil das ist leider eine Einstellung, die sehr häufig verbreitet ist.
Das ist schön, dass du das ansprichst, weil das wäre nämlich jetzt so der nächste Punkt gewesen, auf den ich nochmal zu sprechen kommen möchte. Weil du hast nämlich neben so einem starken diversifizierten Aktiendepot und auch Anleihen auch verstärkt einen Kreditanteil. Das ist ja schon sehr selten eigentlich. Also die meisten, älteren Spieler meiden eher die Kredite oder nehmen sie nur für so kurzfristige Investments, so als Zwischenfinanzierung. Aber bei dir, du hast ja oft einen Fremdkapitalanteil, bei dir mir in meiner AG schwindlig werden würde. Ich habe einmal 626 Millionen Kredite gehabt. Das war keine schöne Zeit für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ging es echt nur darum, jeden Tag, wie kriege ich da wieder die Zinszahlungen zusammen, wie kann ich irgendwie wieder was verkaufen, um die Schuldenlast runterzuprügeln. Das ging, glaube ich, so 6 Wochen und da war ich war fix und alle, als dann endlich der letzte Kredit weg war. Bei dir ist das alles so, dir geht es einfach so von der Hand, du scheinst damit ganz spielerisch und ganz locker umzugehen. Das interessiert mich, wie verwendest du Kredite und wie verhinderst du, dass die AG nicht mal ernstlich Schaden nimmt?
Also im Endeffekt, ich fange mit der zweiten Frage an. Und zwar habe ich für mich eine interne Begrenzung. Das heißt, 10% Fremdkapital ist die maximale Grenze. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir haben gesehen, Ende letzten Jahres, wo die Kurse der großen AGs abgeschmiert sind, kommt man sonst, wenn man wirklich das komplette Maximum von 20% ausreizt, sehr schnell in die Bredouille, dass man verkaufen muss. Und sobald man einmal in dieser Situation ist, sind die Kredite eigentlich das Todesurteil für jede AG. Ich habe das so gelöst, dass ich sage, okay, diese 10% und parallel dazu 80 Millionen in Anleihen. Was bedeutet, ich könnte im Notfall innerhalb von maximal 10 Tagen bis zu 80 Millionen der Kredite zurückführen, ohne irgendwelche Panikverkäufe vornehmen zu müssen. Im Gegenzug, sage ich ganz ehrlich, nutze ich die Kredite bzw. das Kapital daraus logischerweise aktiv zum Handeln und habe festgestellt, dass wenn man zum Beispiel wie ich sehr aktiv im Newcomer bzw. im IL-Geschäft ist, kriegt man locker diese Kreditzinsen raus, sodass ich praktisch, das geht natürlich nur mit einer gewissen Aktivität, die ich im Moment zumindest habe, diese Kreditzinsen, die man am Tag kriegt, das sind jetzt bei mir, ich glaube, ein paar hunderttausend Euro. Das mache ich nebenbei mit den Newcomer-Geschäft locker wieder wett, plus ein entsprechender Bonus, der natürlich als Gewinn hängen bleibt. Im Gegenzug spare ich praktisch meinen Aktionären dadurch, dass ich neue Aktien rausgebe, die im Gegenzug wieder irgendwie den Gewinn weiter verbessern. Das heißt, ich habe weniger Aktien, habe trotzdem ein vergleichbares Kapital, kann also genauso arbeiten wie vorneweg und meine Aktionäre freut es, indem sie den Gewinn nicht mit anderen Leuten noch teilen müssen.
Also du meinst, Kredite sind die Alternative zu einer Kapitalerhöhung, wenn ich das richtig verstehe?
Im gewissen Umfang, ja.
Okay. Also, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf, du meinst als Regeln, um die AG nicht mittels Krediten zu schrotten, muss man halt irgendwie immer Geld da haben, mit dem man dann zur Not auch einen Großteil von den Krediten einfach dann mal abbezahlen kann. Also 80 Millionen in Anleihen oder vielleicht dann noch irgendwie ein bisschen Bargeld vorhalten, ist keine schlechte Idee.
Also Bargeld finde ich nicht so gut.
Okay.
Weil, ich habe meistens maximal 10 Millionen an Bargeld rumliegen, was jetzt für die AG-Größe, die ich habe, relativ gering ist. Weil das Bargeld im Endeffekt die einzigste Möglichkeit ist, wie man garantiert keinen Gewinn macht. Das heißt, wenn ich wirklich jetzt mal aufgrund Verkäufe größerer Positionen oder wenn ich zum Beispiel eine Kapitalherabsetzung eines anderen Spielers bediene, sage ich klipp und klar, okay, ich habe jetzt zum Beispiel 20, 30 Millionen, Und dann wäge ich halt ab, ist es aktuell sinnvoller aufgrund von zu hohen Anleihezinsen. Im Moment sind wir ja bei einem Zinssatz, wo man ansatzweise mit arbeiten kann, aber es gibt ja auch Tage, wo es leider bei 1,4-1,5% ist. Da sollte man dann eher doch die Kredite reduzieren. Wenn dann im Gegenzug dann wieder Tage sind mit deutlich unter 1%, kann man die auch entsprechend wieder hochfahren, um dann mit dem freien Kapital in dem Markt, wo zum Beispiel immer irgendwelche größeren Positionen bei gewissen AGs stehen, wieder aktiv werden zu können und so praktisch das Kapital zurückzuführen.
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Bargeld immer garantiert eine Möglichkeit ist, dass man keinen Gewinn macht. Das ist nämlich immer ein bisschen relativ zu sehen zu dem Marktumfeld. Wenn zum Beispiel alle Kurse fallen, steigt der Wert von Bargeld massiv. Weil wenn du quasi bei jeder Position einen Verlust hast, bei Bargeld hast du keinen Verlust, ist das relativ gesehen ein Plus, das du hast. Wenn du das Geld in Aktien stecken hättest und es würde die ganze Zeit an Wert verlieren, ist es besser, du hast den Bargeld vorrätig. Also in einem, jetzt haben wir den Markt nicht im Moment, Standardfall ist, es steigt bei uns. Aber es gab ja auch schon so Marktbewegungen, wie du jetzt schon gesagt hast, um die Jahreswende rum, wo dann einfach mal über Wochen lang auch Kurse marktweit am Fallen waren. Und da hast du dann echt ein Problem, weil wenn du dann verkaufen willst, geht es nur mit Verlust. Richtig. Wenn du da Bargeld hast, bist du besser dran.
Ja, nein, also jein. Also von deiner Sichtweise her korrekt, von meiner Sichtweise her nicht. Weil ich habe ja Kredite laufen. Das heißt, wenn ich wirklich jetzt in so einem Markt bin, dass die Kurse komplett fallen, reduziere ich einfach meine Kredite mit dem Bargeld, sodass ich auch wieder kein Bargeld habe, beziehungsweise kaufe gegen den Trend. Das heißt, bei sinkenden Kursen ist eigentlich die beste Möglichkeit einzusteigen, weil A, kann man dann, ich sag mal, bei 40% der Spielern mindestens, indem man sie anschreibt und ihnen anbietet, ja, der Kurs fällt, ich biete dir einen Preis, sagen wir mal 15% unterm aktuellen Preis, dann verkaufen die.
Ja, da muss man mal gucken, wie früh ist man in dieser Best dran. Also wenn man quasi nach 2-3 Tagen, wo der Kurs gefallen ist, sich dann überlegt, jetzt meine große Stunde gekommen, jetzt steige ich ein und dann geht's aber noch 3 Monate weiter, hat man natürlich dann eigentlich ein schlechtes Timing gehabt.
Das ist korrekt, aber dadurch, dass man ja erstmal in meinem Fall zum Beispiel die Kredite abbauen kann, ist das ja relativ unwahrscheinlich, dieses Szenario. Aber wenn man natürlich keine Kredite hat oder nicht damit arbeitet, dann ist das natürlich ein Punkt, den man dann auf jeden Fall beachten muss.
Wenn man jetzt mit Krediten investiert, dann ist ja eigentlich wichtig, dass man sich Titel sucht, die man möglichst schnell wieder verkaufen kann, möglichst mit Gewinn. Wenn du jetzt, also du würdest wahrscheinlich, gehe ich mal davon abraten, mit Krediten Longholds zu kaufen.
Auf jeden Fall.
Wie siehst du das jetzt bei zum Beispiel bei Zertifikaten? Da ist das nochmal ein Risikoverstärker, aber natürlich auch noch ein immenser Gewinn drin, wenn man richtig liegt.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mit Zertifikaten durchweg schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass es einige Spieler gibt, die da sehr erfolgreich agieren. Für die wäre eventuell eine kreditfinanzierte Sache da auch eine Möglichkeit. Aber vor allen Newcomern rate ich dringend davon ab, überhaupt in Zertifikate zu gehen und erst recht in Zertifikate kreditfinanziert zu gehen.
Kaufst du mit den Krediten also nur im Newcomer-Bereich ein oder kaufst du auch große AGs, Mittelständler oder?
Also ich kaufe großteils Newcomer, ich kaufe aber genauso, das kommt halt auf diese entsprechende Situation drauf an, zum Beispiel eine Wolf-Aktie, die eigentlich immer ganz günstig ist, wenn man kurzfristig irgendwo Geld zwischenparken möchte, weil der Kurs ist ansatzweise stabil mit leichter Tendenz nach oben, beziehungsweise kaufe ich dann DAL oder Solid Profit und meistens sind das dann die Aktien, wo man das Geld dann kurzfristig zwischenparken kann, weil ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt, es ist morgens, ich bin aufgestanden, es ist um 6, ich gucke kurz, wo man Geld unterbringt und bis ich dann auf Arbeit bin, beziehungsweise mal wieder Zeit habe, um 9, um 10, brauche ich dann wieder Geld und dann kann ich das relativ schnell da wieder flüssig machen, um dann halt irgendwo anders zu investieren. Also, wenn ich sage, ich investiere dauerhaft, dann gehe ich in Newcomer bzw. niedrigen Mittelstand und wenn ich halt bloß Geld parke, dann gucke ich bei den großen AGs.
Bei den Newcomern ist das größte Problem eigentlich das Liquidationsrisiko. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang, also 3-4 Monate lang oder so, massiv in Newcomer investiert. Und da waren teilweise die Bilanzen da schon ziemlich heftig. Also ich hatte im Dezember oder im Januar hatte ich 600 Liquidationen von AGs, die ich in diesem gleichen Monat gekauft hatte, also die letzten 30 Tage. Und da war dann auch die Bilanz so, ich hatte, glaube ich, 45 Millionen investiert in diese Newcomer, die dann liquidiert wurden. Also nur in, ich hatte noch mehr in andere Newcomer investiert, aber 45 Millionen nur in diese Newcomer. Und von diesen 45 Millionen kamen dann ich hatte 49 Millionen investiert und 45 kamen zurück. Es war also ein Minus von 4 Millionen, das ich aber trotzdem noch halt mit den Gewinnen aus den anderen Newcomern ausgleichen konnte. Aber der Aufwand war ziemlich immens. Und wenn man da nicht aufpasst und kann nicht diesen Verlust durch diese ungewollten Liquidationen ausgleichen, kommt man halt schnell in die Uhr. Wie verhinderst du da, dass du vermehrt auf Newcomer setzt, die dann ungewollt liquidieren?
Also im Endeffekt ist es wieder eine ganz einfache Antwort. Und zwar, indem ich schaue, ob die Leute aktiv sind und indem ich schaue, ob sie in meinen Augen den Sinn verstanden haben. Also wenn zum Beispiel ein Newcomer ist, der hochgejubelt wird auf 500, 600, 700%, ist für mich schon uninteressant. Beziehungsweise wenn es ein Newcomer ist, der Überdiversifikation betreibt, was leider sehr, sehr viele machen, dann investiere ich genauso nicht. Aus dem einfachen Grund, wenn jemand ein wunderschönes Depot hat mit, sagen wir mal, 150.000 Euro Volumen und das Ganze aufgeteilt auf 30, 40, 50 Positionen, dann sind die Positionen so klein, dass der nie im Leben ansatzweise die so verkauft bekommt, dass er den Spielspaß nicht verliert, weil er im Gegenzug irgendwas anderes kaufen kann. Das heißt, das habe ich festgestellt, das bringt nichts. Das heißt, die überdiversifizieren sind zu 90% die IL gehen. Manche zeitiger, manche später. Das heißt, ich schaue, sind die Positionen groß genug, die sie im Depot haben? Zum Beispiel 25 bis 50k pro Position. Und dann schaue ich, dass sie aktiv sind und dann beobachte ich meistens meine Newcomer erstmal so ein, zwei Tage, was sie überhaupt machen. Also sie haben sich jetzt angemeldet, handeln wie die Verrückten und sind dann verschwunden oder kommen sie regelmäßig wieder, um irgendwas zu machen und sei es Anleihen zu zeichnen oder halt kleinere Trades zu machen, dann sind das die, wo ich investiere und mit der Strategie bin ich bisher eigentlich ganz gut gefahren.
Und wie viel Geld kannst du dann am Tag in diesem Marktsegment investieren?
Also das ist unterschiedlich natürlich, je nachdem wie das Angebot ist, aber zu meiner Hochzeit, wo sehr viele Newcomer da waren, da habe ich bis zu 10 Millionen investiert am Tag.
Okay, bei 10 Millionen, da investierst du wahrscheinlich in der Größenordnung von 50.000 bis vielleicht 200.000 pro AG. Wie hältst du denn überhaupt Überblick? Also das stelle ich mir schwierig vor. Ich hatte damals auch eigentlich Probleme, dass ich die einzelnen AGs eigentlich nicht mehr richtig kannte unbedingt. Also ich hatte da in der Hochzeit, hatte ich glaube ich irgendwie 1.200 oder 1.300 Positionen oder sowas. Ich habe nur noch die Kommunikation mit den AGs dokumentiert, also mit den CEOs dokumentiert und ansonsten habe ich die nur in Kategorien einsortiert und nach einem festen Muster halt verkauft, weil es einfach viel zu viel war, um da wirklich jede AG richtig durchzubewerten und so. Wie machst du das?
Also ich habe praktisch auch ein einzelnes Depotfach, sag ich jetzt mal, wo diese ganzen AGs drin landen. Und ich gehe dann im ersten Punkt nach der Handelsaktivität. Bedeutet also, wenn der AG im Newcomer-Bereich auf 0% fällt, dann ist er bei mir aus dem Depot genauso schnell raus. Beziehungsweise schaue ich auch nach.
Ja, Moment, du sagst jetzt irgendwie, da ist der so schnell raus. Da frage ich mich ja schon, wie kriegst du das mit? Also schaust du regelmäßig jede AG in deinem Depot an?
Ja, also ich habe die Spalte Handelsaktivität natürlich an, als erstes Indiz, was los ist. Und dann bin ich am Tag, ich will jetzt nicht lügen, auch so 20, 25 Mal im Depot unterwegs und schaue halt durch. Also ob ich dann immer jeden erwische, der natürlich da, auch zum Beispiel, wenn dort irgendeine AG zwar aktiv ist, aber plötzlich aus einem guten Depot ein Schrottdepot macht, ob ich das dann immer sofort mitkriege bei der Menge, kann ich natürlich nicht garantieren, möchte ich auch nicht garantieren, ist auch nicht so leider. Aber im Großen und Ganzen hat sich die Sortierung nach Aktivität bzw. nach der Kursentwicklung oder auch nach der FP-Entwicklung bisher eigentlich ganz als ganz nutzbar dargestellt.
Also das klingt alles so, als wäre es eine ziemliche Fleißarbeit.
Ja, also ich sag's mal so, wenn man in der Größenordnung mit einer AG ist, das kannst du ja wahrscheinlich noch besser einschätzen wie ich, kann man dann mit so, ich guck mal am Tag 10 Minuten rein, das kann man mal ganz getrost vergessen.
Ja, da muss ich sagen, da hat sich's bei mir schon ein bisschen gewandelt. Ich habe irgendwann im Anfang September rum, Mitte September, habe ich beschlossen, dass ich das Projekt 2015 angehe. Das war dann gerade diese Zeit, wo ich dann mein Depot massiv umgebaut habe mit vielen Newcomern und die Früchte von dieser Depotumstellung, die ernte ich eigentlich jetzt die ganze Zeit. Also die AG, die läuft, die braucht nicht unbedingt, dass ich jetzt aktiv wäre, damit die gut läuft. Das ist ein großer Pluspunkt. Deswegen habe ich da jetzt mir auch mal ein bisschen wieder eine Auszeit genommen und hauptsächlich paire ich die großen Positionen, um einfach gleichwertige AGs FP-steigernd miteinander zu handeln und schaue halt, dass ich dabei kontinuierlich die Diversifikation verbessere und auch den Anteil an Anleihen in der zweiten Ebene verbessere. Aber so viel Zeit brauche ich dafür am Tag nicht mehr. Das war zu dieser Hochzeit mit diesen Newcomern war das richtig heftig. Da teilweise bekam ich 200 Nachrichten an einem Tag, die ich abarbeiten musste. Allein nur das Schreiben von diesen Nachrichten war schon ziemlich viel Aufwand. Und da waren ja auch immer auch noch welche dann dabei, gutes Drittel oder so, wo dann wirklich die AGs durchgesprochen wurden mit dem CEO, wo die Strategie durchgesprochen wurde, mit Tipps, was noch besser gemacht werden konnte. Also ich habe den Newcomern immer so 2 Monate Zeit gegeben, am Anfang immer mein Newcomer-Guide zukommen lassen, dann geholfen, wenn sie Fragen hatten, und ansonsten dann nach 2 Monaten habe ich mit ihnen immer die AG durchgesprochen und dann noch gesagt, okay, hier und dort, da würde ich noch das und das verbessern. Oder ich habe es dann auch verkauft, wenn ich den gesehen habe, es hat dann keinen Sinn mehr. Ich habe denen dann noch meistens noch ein bisschen Zeit gegeben, 10 Tage oder so, ob meine Tipps umgesetzt werden. Wenn die umgesetzt wurden, okay, super, dann bleibt die AG im Depot. Habe ich immer noch im Depot davon und ansonsten wurde halt knallhart verkauft. Ich hatte ein ganz festes Schema, nachdem das Depot abgehandelt wurde. Das ging aber auch alles nur, weil ich das alles in so ein festes Schema gepresst habe. Also wenn ich da jetzt irgendwie mit großen Abweichungen davon gehandhabt hätte, da wäre die Zeit explodiert. Das muss nicht unbedingt mehr sein. Also ich finde, der Aufwand, der steht in keinem Verhältnis zu dem Ertrag. Ich habe da von der ganzen Zeit, habe ich jetzt noch im Depot, ich glaube so in Größenordnung zwischen 100 und 200 Millionen Euro, die komplett aus dieser Zeit stammen, also alles Newcomer sind, die ich damals gekauft habe. Investiert habe ich deutlich mehr. Also investiert habe ich in deutlich mehr AGs. Die sind halt sehr viel liquidiert, sehr viele haben aufgehört, sehr viele musste ich verkaufen und so. Und das ist im Endeffekt performt die AG jetzt ganz gut, aber ich muss jetzt nicht unbedingt was machen.
Da bist du natürlich dann in einer sehr positiven Situation. Also ich komme damit nicht hin. Da würde meine AG...
Klar, du hast aber auch die Kredite. Du musst immer was machen im Moment.
Ja, ich sag mal so, man will ja auch was machen. Also bei mir geht's morgens halt, wie gesagt, kurz vor 6 los. Und ich bin dann abends so, keine Ahnung, kurz nach Mitternacht weg, wenn ich mal Glück habe. Da unterwegs gibt's die App, die ja nach wie vor sehr gut ist. Also ich nutze es eigentlich meistens, um die Übersicht zu behalten und meine PMs durchzuarbeiten. Jetzt mit dem neuen Push-System natürlich sehr vorteilhaft, dass man sich da schon mal einen Haufen Arbeit sparen kann. Und im Gegenzug, also ich möchte jetzt die Zeit nicht zusammenrechnen, aber ich sag mal, naja, also eigentlich könnte ich mir fast ein Bett im Channel aufstellen, da bin ich wahrscheinlich häufiger da, als anzutreffen.
Aber das, also würdest du sagen, dass Fleiß belohnt wird im Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Sowohl Fleiß als auch aktives Sein, was im Chat angeht, beziehungsweise auch indem man sich ein Netzwerk aufbaut, um halt an Informationen auch mitzukommen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht. Und mit der Theorie, dass man praktisch immer respektvoll mit allen umgehen sollte, beziehungsweise auch gewisse Kontakte aufbaut, bin ich eigentlich die ganze letzte Zeit sehr gut gefahren.
Ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich auch am Ende des Interviews. Hast du denn jetzt noch irgendwas, was du der Hörerschaft mitteilen willst?
Also ich möchte im Endeffekt nur sagen, dass sich vor allem die Newcomers auch auf andere Sachen konzentrieren sollten anstelle des FPs, dass der eigene Kurs am Anfang komplett egal ist und dass man vor allem, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, sich nicht davon überzeugen lassen sollte, für irgendwelche positiven Entwicklungen der AGs sein privates Depot zu verkaufen, weil das ist eine Sache, die man im Nachhinein, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auf jeden Fall bereuen wird.
Ja, wenn man sich mal so mit dem Depot so verschränkt hat, dann macht es aber auch wieder Spaß, sich da wieder rauszuschaffen. Also ich finde das immer sehr, sehr befriedigend, wenn man sich aus so einer total ausweglosen Situation dann wieder rausgetradet hat und danach dann wirklich dann wieder eine gut gehende AG hat. Das ist eigentlich auch immer ganz schön. Also viele im Spiel, die sind sehr viel damit beschäftigt, zu jammern und zu meckern. Aber einfach mal zu gucken, was kann ich denn machen, ist meistens eine viel konstruktivere Art, an so ein Problem dran zu gehen.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Es gibt leider sehr, sehr wenige AGs, wo man klipp und klar sagen kann, das ist so eine AG, die dann halt nicht den Kopf in Sand gesteckt hat. Eigentlich fallen mir spontan nur zwei ein, bei denen das so deutlich war, wo man sagen kann, die haben es geschafft, die haben es auch verstanden und die haben es auch in die Tat umgesetzt. Und das sind zwei AGs, die ich jetzt persönlich kenne aus meinem ehemaligen Index. Und zwar ITV, ich glaube, kennt ihr ja die ganze Geschichte, und Ravens Investment, die beide AGs sind, die einfach den Durchhaltewillen bisher gezeigt haben. Und die sollten eigentlich Vorbild sein für die Leute, die wirklich am Anfang auf gut Deutsch in die Scheiße gegriffen haben und trotzdem sich wieder entsprechend positioniert haben.
Die meisten Sachen, die irgendwie mal so schiefgelaufen sind, lassen sich ganz gut regeln. Wenn man mal mit den Krediten sich verhebt, dann ist auch schnell irgendwann mal wirklich der Ofen aus. Also wenn da mal so, keine Ahnung, 50% der AG nur noch fremdkapitalbasiert sind und sowas, dann braucht man eigentlich nicht mehr weiterspielen.
Ja, dann sollte man aber auch einen ordentlichen Cut hinbekommen und nicht dieses neue, sehr beliebte Instrument des Sperrens nutzen, sondern dann lieber mit entsprechend seinen Aktionären klären und versuchen, einen Weg zu finden, wo jetzt nicht unbedingt dann die Aktionäre die einzigen sind, die dann auf ihren Problem sitzen bleiben.
Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich bin da auch immer einer, der, wenn als Admin kriegt man ja immer diese Anfragen, wo es immer heißt, ich habe meine AG total gegen die Wand gefahren, kann ich denn bitte neu gründen? Und dann guckst du in die AG rein und dann siehst du, er hat zwei Trades gemacht und hat irgendwie 20.000 Euro investiert. Und dann fragst du dich auch echt, was soll das? Ja, wenn jetzt da die Aktionäre da schon in der AG hängen, dann werden die vor den Kopf geschlagen und es geht dann irgendwie um 1.000 oder 2.000 Euro, die vielleicht irgendwie in Sand gesetzt wurden, effektiv. Ja, mein Gott, das ist ja wohl nix.
Genau.
Also ich habe es schon geschafft, da war meine AG schon auch schon ziemlich groß, irgendwie um die 30% an einem Tag von meiner AG in Sand zu setzen. Irgendwie, das waren, ich glaube, 18 Millionen Euro damals und das war keine Ahnung, da hatte irgendwie der Platz 20 war irgendwie so um die Größenordnung groß. Also es war eine große AG verloren an einem Tag, ja. Und das habe ich auch weitergemacht. Weil im Endeffekt lässt sich jeder Verlust ausgleichen.
Genau.
In den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach, ich gründe einfach neu, ich gründe fünfmal neu und irgendwann habe ich schon den Dreh raus. Das ist weggerannt und das ist eigentlich auch nichts, was man als Aktionär unterstützen sollte, finde ich.
Das ist hundertprozentig genau meine Meinung und ich hoffe, dass sich viele das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn sie mal wieder überlegen, irgendeine Mail oder PM besser gesagt, an euch Admins zu schicken mit genau diesem Inhalt.
Meistens sind es Tickets.
Oder halt Tickets.
Ja, dann wünsche ich dir, dass noch sehr viele AGs sich bei der IAA raten lassen und dass ihr noch da ein paar mitteilsame Redakteure für mal gucken findet. Und ich bedanke mich für den spannenden Podcast und verabschiede mich bei dir und der Hörerschaft, bis es wieder heißt.
Marked Inside Express.